Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich will gerne nochmal anknüpfen an letzter Woche. Wir haben die Frage gestellt, wie sollen wir denn jetzt leben? Und mal so als pauschale Antwort, durch den Glauben. Und wir haben gesagt, Glaube ist nicht punktuell, sondern es ist jetzt unser Lebensstil. Wir vertrauen in allem auf Gott. Und die Glaubenshelden in Hebräer 11 zeigen uns, was es wirklich bedeutet und bedeuten kann, im Glauben zu leben. Darf ich mal kurz fragen, habt ihr Hebräer 11 mal gelesen, so in eurer freien Woche? Gut, dann holen wir das nach. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn in diesem haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, aus Nichterscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain, durch das er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, wobei Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch die er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Nachkommen zu empfangen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Erstorbenen, geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Jetzt mache ich einen Sprung zu Mose, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen, und wählte lieber, mit dem Volk Gottes Ungemacht zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Besprengung des Blutes, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch trockenes Land, was die Ägypter versuchten und verschlungen wurden. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verschlossen, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung. Und jetzt noch eine Gruppe von Leuten im Glauben. Und das ist nicht Team B. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geiselung versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Das heißt, da steht noch was offen für uns alle. Aber durch den Glauben leben Menschen, die Gott kennen. Und durch den Glauben halten sie durch. Und jetzt die Frage heute. Die Frage ist, was ist denn nun genau dieser Glaube? Was ist denn das, woran wir glauben sollen? Was genau sollen wir denn glauben? Wir können ja eindeutig eins festhalten, dass der Glaubensinhalt bei einem Abraham anders war als der Glaubensinhalt bei einem Mose oder David, richtig? Und im Laufe der Geschichte hat Gott den Inhalt des Glaubens immer wieder auch erweitert. Niemand wusste sofort immer alles als Gesamtes. Wir reden da von fortschreitender Offenbarung in der Bibel. Ich möchte das ein bisschen skizzieren, weil das wichtig ist. Was ist die Basis unserer Rettung und auch die Rettung derer aus dem Alten Testament? Warum wurde Abraham gerettet? Warum Mose? Warum du? Warum ich? Durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Auch hier möchte ich einen Text lesen. Römer 3. Achte mal genau, wie Paulus hier argumentiert. Doch jetzt hat Gott, Römer 3, 21 bis 26, doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Und jetzt beschreibt er diese Gerechtigkeit. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühnopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühnopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Das ist die Basis des Heils für alle Menschen zu allen Zeiten. Okay? Also die Basis der Rettung des Heils ist für alle Menschen der Tod und die Auferstehung Jesu. Was ist die Erfordernis des Heils? Glaube. Glaube. Immer. Im Alten wie im Neuen Testament. Glaube. Glaube, der sich in der Umkehr im Gehorsam zeigt. Basis und Erfordernis sind im Alten Testament wie im Neuen Testament identisch. Es geht um diese Punkte hier. Und dabei geht es auch indirekt immer um Jesus. Er ist das Zentrum der Geschichte, das haben wir gesagt. So, jetzt haben wir gesagt, jetzt ändert sich aber was. Der Inhalt des Heils ist in der Schrift immer unterschiedlich. Wir haben gesagt, im Alten Testament haben wir eine Vorbereitung auf den Messias, auf den Retter. Und in den Geschichten, die ihr dort lest, oder den Aussagen, der Inhalt des Glaubens war im Alten Testament noch nicht vollständig geoffenbart, so wie wir es heute haben, rückblickend. Wir wissen mehr, die damals noch nicht. Daher war im Alten Testament der Glaube an den bis dahin geoffenbarten Aussagen Gottes und der Gehorsam daraufhin Ausdruck des Glaubens. Das heißt, die Menschen im Alten Testament haben zu dem Ja gesagt, was Gott ihnen zu dem Zeitpunkt geoffenbart hat. Abraham, geh aus deinem Vaterland. Und er ging, so wurde ihm als Glaube angerechnet. Gerechtigkeit. Das ist der Glaube, der zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Ein Abraham hat Ja gesagt zu dem geoffenbarten Inhalt, den er damals hatte im Alten Testament. Aber sie mussten immer darauf vertrauen, dass Gott sein Wort hält. Das ist der Schlüsselgedanke. Egal, was Gott uns offenbart, egal, was er im Alten oder im Neuen Testament offenbart, wir müssen darauf vertrauen, dass Gott sein Wort hält. Das musste Abraham tun, Mose und alle anderen auch, die wir in Hebräer 11 gelesen haben. Und jetzt, wenn alles auf Christus hinausläuft, bei ihm und seinem Kreuz, seiner Auferstehung zusammenkommt, dann geht es inhaltlich im Glauben um das Kennen dieser einen Person. Und das sehen wir auch jetzt in der ganzen Schrift. Wir haben das schon mal gesagt, die fortschreitende Offenbarung. Das heißt, wir haben im Alten Testament die Vorbereitung auf den Messias. Im Evangelium sehen wir auf einmal die Verwirklichung dessen, was vorhergesagt würde, heißt Gott hält Wort. Dann sehen wir in der Apostelgeschichte, wie das verkündigt wird, was jetzt offenbart wurde und auch umgesetzt wurde am Kreuz. In den Briefen haben wir eine Erklärung, wenn ihr so wollt, von der Basis des Heils. Und wir haben in der Offenbarung die Vollendung. Fortschreitende Offenbarung. Niemand wusste sofort immer alles. Und dann kam der Messias. Und dann kam Christus. Und jetzt hat sich was verändert. Und deswegen, jetzt möchte ich langsam die Brücke schlagen zum Thema heute. Deswegen kann Paulus so schreiben: Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragenden Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Und jetzt sagt er, da ist ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr und ein Glaube. Eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in uns allen ist. Ich sage es mal mit meinen Worten. Es gibt nicht unzählige Varianten von Glauben. Und demnach gibt es auch nur ein wahres Evangelium. Nicht zig Optionen. Es kann nicht alles wahr sein. Michaela hat es ja anmoderiert. Es kann nicht alles wahr sein. Es kann auch nicht alles wahr sein, was wir so alles glauben könnten. Warum? Weil Gott nicht doppeldeutig ist, weil Gott nicht widersprüchlich ist, sondern je näher wir an Christus kommen, umso näher kommen wir der Wahrheit, auch was den Inhalt des Glaubens betrifft. Liebe Gemeinde, deswegen sitzen wir Sonntag für Sonntag hier, um das zu entdecken, was ist der Inhalt meines Glaubens. So, und das war jetzt die einfache Sache als Grundlage für heute zum Vorverständnis. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ah ne, so viel auch nicht. Die Frage, wie sollen wir denn jetzt leben, haben wir beantwortet, aus Glauben. Ja, aber warum gibt es dann innerhalb der Gemeinde so viele Unterschiede? Warum gibt es denn so viele Glaubensrichtungen? Worin sich alle Christen einig sein sollten, ist doch eigentlich der Glaube an die Basis der Rettung, oder? Aber was haben wir hier entdeckt? Rechtfertigung aus Glauben? Aber allein hier sehen wir, dass es große inhaltliche Unterschiede gibt, zum Beispiel mit der römisch-katholischen Kirche. Die glauben da ein bisschen was anderes wie wir. Ich kann auch euch sagen, manche charismatische Gemeinden glauben hier nochmal was anderes als wir. Oder auch im Blick auf das geistliche Leben im Glauben gibt es so viele Unterschiede. So manches, ich sage es ehrlich, was charismatische Gemeinden glauben, das glauben wir hier nicht. Sogar manches, was manch andere reformierte Gemeinde glauben, glauben wir hier nicht. Ich habe gestern gerade einen Bericht gehört über eine Gemeinde, in der Pastor gesagt hat, dass Gott ihm eindeutig etwas deutlich gemacht hat und zu ihm geredet hat, dass Europa erweckt werden wird. Und er sagt, das wird ganz groß. Das glaubt er. Eine Gemeinde, die mal im Bund der FEG war, hat sich jetzt aber dem Missionswerk Awakening Europe angeschlossen. So, die glauben jetzt was anderes. Leute, was sollen wir denn glauben? Wie kommen wir denn als Gemeinde durch dieses Chaos? Und ich sage jetzt auch mal ein bisschen auf uns gesprochen. Allein was wir innerhalb der KFB für unterschiedliche Glaubensinhalte hatten, vielleicht noch haben, das hat unsere Gemeinde auch oft an den Rand gebracht. Das ist einer der Gründe, warum wir diese Serie gestartet haben. Da kamen einige hier in die Gemeinde, wollten Fahnen schwenken, weil sie den Glauben hatten, dadurch Einfluss auf die unsichtbare Welt nehmen zu können. Andere haben süffisant gelächelt, wenn man ihre Praxis des Zungenredens hinterfragt hat. Wieder andere waren überzeugt, dass es nach wie vor das Amt des Propheten des Apostels gibt. Es waren Leute, die glaubten, dass Frauen grundsätzlich nichts aus der Bibel vorlesen sollten, sobald sie sonntags vorne hier stehen. Im Blick auf das souveräne Handeln Gottes bei unserer Rettung sagten einige, das ist eine verabscheuenswürdige Lehre. Leute, was sollen wir denn glauben? Wie gehen wir damit um? Auch zukünftig. Also ich will nicht damit sagen, dass wir in allem übereinstimmen müssen. Verstehe mich bitte nicht falsch, es gibt wirklich theologische Fragen, die sind, boah. Aber die Basics, da brauchen wir eine Einheit, um die ringen wir ja. Wenn wir im Glauben leben sollen und wollen, in welchem denn? Die Auswahl ist groß, wie im Supermarkt, oder? So, nimm dir, was du willst. Aber so können wir keinen gemeinsamen Weg gehen. Der eine sagt dies, der andere jenes. Selbst im Blick auf Rettung setzt jeder da seinen Schwerpunkt, was er glaubt und so weiter. Aber ist es nicht eigentlich so, ich frage jetzt nur, wenn die Bibel von einem Autor geschrieben wurde, dann kann nicht alles wahr sein, was wir so praktizieren, oder? Macht das Sinn? Daher wurden immer wieder auch Bekenntnisse formuliert, gerade um den Inhalt des Glaubens wieder deutlich auszudrücken. Also in den Westminster-Katechismus, Heidelberger-Katechismus, wichtige Dinge, wo sich Christen nochmal gesammelt haben und sagen, was glauben wir denn eigentlich? Und was können wir da als örtliche KFB-Gemeinde denn tun? Was sollen wir denn jetzt glauben? Wie können wir in unserem Glauben sicher sein? Und das ist der Punkt, wo ich mit euch heute Morgen nachdenken will. Eine Gemeinde, die sich ja reformiert nennt. Ich hoffe, ihr wisst das. Zunächst möchte ich euch sagen, wir missverstehen den reformierten Glauben, wenn wir denken, es geht dabei nur um eine Lehre der Soteriologie, also Lehre vom Heil. Wie wird man gerettet? Also die Fragen, über die wir alle so leidenschaftlich diskutieren. Erwählung, freier Wille, Verantwortung des Menschen. Das ist nicht das, was reformierter Glaube ausmacht. Diese Lehren sind sehr wichtig und wir kommen da auch noch hin. Aber wenn man es wirklich aufschlüsselt, ging es den Reformatoren eigentlich nur um eins. Und all das andere Gute kam von diesem einen Punkt. Und dieser eine Punkt, der uns hier als KFB im Glauben eint, ist dieser. Sola Scriptura. Das ist der Kern der Reformation gewesen. Die Grundlage reformierter Gemeinden, der Reformatoren, war Sola Scriptura. Und wir haben als Claim, das ja als KFB auch so formuliert, nur ein bisschen anders, wir wollen Gott beim Wort nehmen. Es war am Ende ja nicht Luther oder Calvin, die die Kirche damals reformierten. Es war das Wort Gottes, das die Kirche reformiert hat. Warum muss man das heute nochmal dringlich machen? Oder uns ins Gedächtnis rufen? Weil wir bei all den Einflüssen und Strömungen gar nicht mehr wissen, was wir denn jetzt glauben sollen. Weil alle berufen sich auf die Bibel. Ich möchte einige Gedanken mit euch teilen. Warum ist es wichtig, die Schrift zu kennen, sie zu lieben und auch zu studieren? Drei Punkte dazu. Erstens, ich glaube, die Schrift sagt uns, dass Lehre Leben ist. Ich habe es oft so gehört, dass Christen gesagt haben, Lehre ist doch nicht so wichtig. Wir treffen uns einfach alle bei Jesus. Mit anderen Worten, lass uns doch nicht streiten über Lehre, sondern eine gute Zeit zusammen haben, unsere Gemeinschaft, unseren Glauben genießen, Liebe eint, Lehre trennt nur. Lass uns eins werden im Worship, Anbetung. Da sind wir eins. Kann man fragen, wie können wir bei Jesus sein, ohne bei seinen Worten zu sein? Wie soll das gehen? Was ist das? Jesus hatte damals geredet, er hat seine Meinung gesagt, er hat Offenbarung gegeben und Menschen hinter sich dadurch versammelt und andere haben sich gerade deswegen von ihm getrennt. Ja, Lehre trennt, das stimmt, aber sie eint auch. Lesen wir mal die Aussage von Jesus, als sich viele von ihm getrennt haben, Johannes 6, da sagt er, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Geist und Worte gehören zusammen. Wir können nicht so betonen, der Heilige Geist und lassen die Worte weg. Oder hören wir, wie Jesus seine Worte verbindet mit dem Vater im Himmel. So sieht Jesus seine Lehre. Da antwortete ihn Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Versteht ihr, viele Christen sehen Gemeinde nicht mehr als einen Ort der Lehre, sondern sie wollen mehr, was soll ich sagen, Lebensberatung, Erfahrungsberichte von der Kanzel, mehr Worship-Lieder, nicht so viel Theologie. Sie meinen wirklich, dass Lehre nur spaltet und nicht zur Liebe führt. Aber eine Frage bleibt dann offen. Warum nannte Jesus seine Nachfolger Jünger? Ihr wisst, was Jünger bedeutet? Schüler. Schüler. Und ich versuche mich mal mit einer Antwort. Vielleicht deshalb, weil sie Lernende sein sollen? Warum sollen sie lernen? Vielleicht auch deshalb, weil bereits damals der ursprüngliche Glaube verdreht wurde, weil man nicht mehr wusste, was man jetzt glauben sollte, nicht mehr wusste, wer Gott wirklich ist, was er wirklich vorhatte, was mit den alttestamentlichen Verheißungen überhaupt auf sich hatte. Was sollen sie daher lernen? Die Lehre Christi, von der er selbst sagt, meine Lehre ist nicht meine, sondern von dem, der mich gesandt hat. Das sollt ihr wissen. Und wenn die Lehre von Jesus sogar die ist, die er vom Vater hat, sollte biblisches Lernen eigentlich unsere größte Freude sein. Es kommt vom Himmel. Es ist Gottes Seelsorge. Es ist Gottes Kümmern um sein Volk. Aber ich sage nochmal, in welcher Zeit leben wir? Wir gemeinsam, auch als Gemeinde? Bibelseminare, Bibelschulen, Bibelabende werden eigentlich nur noch wenig besucht. Ich sehe immer, boah, was die Worship-Konzerte boomen, du kriegst die Halle voll. Also nicht wir, aber andere, die knacke voll. Große Visionen von einer großen Erweckung würden kommen, wenn man nur richtig glaubt. Und sie ersetzen klare biblische Lehre. Ich glaube, Jesus sagt genau das Gegenteil. Am Ende der Zeit, es wird alles weniger. Könnte es sein, ich frage ja nur, dass Paulus auch und vielleicht besonders unsere Zeit im Blick hatte, als er diese Warnung ausgesprochen hat, 2. Timotheus 4,3, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Also diese Abneigung gegen Lehre wird oft mit dem Argument ja beschönigt, dass Theologie ja nur den Kopf erreicht, aber nicht das Herz. Schon mal gehört. Aber was meint man eigentlich damit? Dass das höchste Ziel ist, dass wir emotional erfüllt werden, weil das findet ja alles im Herzen statt? Was meint diese Aussage? Überlegen wir mal, ist es nicht eher so, dass nichts ins Herz kommen kann, was nicht zuvor im Kopf war? Irgendwie durch die Ohren, dass es dich bewegt, keine Ahnung. Darum hat Gott uns ja nicht transzendente Töne oder Farben vom Himmel runterschweben lassen, um sich uns zu offenbaren, sondern er hat uns ein Buch gegeben. Ein Buch. Worte und Gedanken, Ereignisse, Geschichte, die unseren Verstand ansprechen, zu denen wir Fragen stellen können, die wir untersuchen und erforschen können, durch die wir zu Erkenntnissen kommen. Worte, die uns herausfordern, die uns zur Freude und zur Überzeugung führen. Und daher fragte Philippus, kennt ihr die Geschichte, der dem Kämmerer begegnet, der gerade aus Jesaja liest? Und da fragt Philippus ihn, während er da Jesaja liest, verstehst du auch, was du liest? Er fragt nicht, und, fühlt es sich gut an? Verstehst du, was du liest? Theologe, was Dustin Bench hat gesagt, wenn deine letztgültige Autorität dein Herz ist, dann wirst du gewöhnlicherweise die Schrift dahin drehen, zu sagen, was deinem Herzen gefällt. Das Problem ist niemals die Schrift, sondern unser unwilliges Herz zu glauben, was die Schrift sehr klar und deutlich lehrt. Schaut, erst wenn unser Intellekt versteht, dann kann auch unser Herz betroffen sein. Darum ist Erkenntnis für den Glauben unerlässlich. Und für Erkenntnis ist Studieren oder am Gottesdienst teilnehmen unerlässlich. Auch wenn Geheimnisse bleiben, das wissen wir reden hier über Gott, ist das Verstehen eine notwendige Voraussetzung für geistliches Wachstum. Nur wer lernen will, kann wachsen und leben. Ja, ich weiß, und Andreas wird mir es beipflichten, du kannst lernen, ohne zu wachsen, richtig? Aber du kannst nicht wachsen, ohne zu lernen. Das geht einfach nicht. Also es ist möglich, eine gesunde Lehre ohne ein gesundes Leben zu haben, aber du kannst nie ein gesundes geistliches Leben haben, ohne eine gesunde biblische Theologie. Das ist so. Nehmen wir also Gott beim Wort. Es ist nicht nur so ein Slogan von uns als Gemeinde, sondern es ist unsere Priorität, sola scriptura. Was sollen wir jetzt glauben? Das, was Jesus lehrte, das, was er vom Vater empfangen hat als Offenbarung für uns. Und deswegen treffen wir uns hier. Also lies nicht nur die Bibel, sondern studiere sie auch. Forsche. Suche nicht nur erbauliche Andacht, sondern auch Klarheit im Verstehen. Gott kennen ist Leben. Jesus hat mal gesagt in Johannes 17, in seinem Gebet, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das Leben. Gibt keine Abkürzung. Und noch was Wichtiges. Jeder, der im christlichen Bereich etwas zum Glauben sagt, der beruft sich ja auf die Bibel. Tue ich ja heute Morgen auch, oder? Wir müssen die Bibel nicht nur lesen, sondern wir müssen sie auch richtig verstehen. Richtig verstehen. Die Evangelien berichten davon, dass Jesus vor Beginn seines öffentlichen Dienstes in die Wüste geführt wurde und dort vom Teufel verführt wurde. Der Teufel kommt also auf Jesus zu und sagt natürlich nicht, oh, das Wort Gottes ist falsch und wie kannst du nur. Im Gegenteil, er plädiert für die Schrift, berief sich auf sie und dann hat er Jesus gesagt, oder dann nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben. Er wird seinen Engel deinetwegen befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. Ganz ehrlich, so funktionieren ihr Lehren auch heute. Sie berufen sich auf die heilige Schrift, sie führen Bibelstellen an, aber was tun viele dabei nicht? Sie beachten nicht einen wesentlichen Grundsatz, dass man jedes Bibelwort nur im Licht seines unmittelbaren Textzusammenhangs auslegen kann und nur im Licht des Zusammenhangs der gesamten Schrift auslegen soll. Jesus kennt die Zusammenhänge, daher antwortet er ihm so, weil er die ganze Schrift kennt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben. Sag dann, du hast den Kontext nicht verstanden. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also der Teufel zitiert zunächst mal aus Psalm 91 und der Zusammenhang dort ist die Zusage Gottes, denen Engel zu senden, die echte Not haben, die in echte Not geraten sind, aber nicht denen, die sich mutwillig in eine solche hineinstürzen. Also Satan hat nichts anderes versucht, als lediglich seine teuflische Idee mit einem Bibelwort zu legitimieren. Es war seine Idee und er nimmt die Schrift. Das tun alle Irrlehrer. Leute, ich beschäftige mich wirklich viel mit dieser Frage. Sie kostet mich echt viel Kraft. Ihr glaubt nicht, was ihr auf YouTube alles hören könnt. Liebe Gemeinde, wir leben in einer Zeit, in der wir umgeben sind von Schriftmissbrauch. Das müsst ihr wissen. Wir müssen eins verstehen, die Schrift legt sich selber aus. Sie braucht eigentlich niemand. Jesus nimmt daher den Zusammenhang der ganzen Schrift und sagt, wiederum steht geschrieben. Du siehst nicht alles, Satan. Du pickst dir hier was raus, was jetzt gerade in deinen Kram passt. Also Jesus legte die Schrift mit der Schrift aus. Um also eine Stelle richtig verstehen zu können, richtig einzuordnen, müssen wir die ganze Schrift heranziehen. Deswegen legen wir so viel Wert auf Studium hier. Ich möchte, dass wir stark durch diese chaotische Weltzeit gehen. Auch Kirchenzeit ist echt viel los, was da so passiert. Und so hilfreich gute Bücher da auch sein können, die Bibel braucht am Ende eigentlich keine externen menschlichen Deutungen. Sie erklärt sich eigentlich selbst. Denn alles, was man von ihr wissen muss, erklärt sie selbst. Sie ist nämlich ein in sich abgeschlossenes, vollkommenes, göttliches Werk mit absolut ausreichender Klarheit, weil sie nur einen Autor hat. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Fand dieses Wort so hilfreich. Die Bibel ist das einzige Buch, bei dem der Autor beim Lesen immer anwesend ist. Deshalb sollte unsere Haltung vor der Bibel auch immer anders sein als bei anderen Büchern. Darum, und das fällt uns ja oft so schwer, wollen wir hier die Bibel nicht nur durch die Brille unserer vorgefassten Meinungen lesen. Deswegen reden wir, diskutieren auch in Hauskreisen. Wollen Sie mit allen Teilen versuchen, objektiv, fair zu studieren, damit der Heilige Geist auch wirklich uns in alle Wahrheit leiten kann. Denn das hat er sich vorgenommen. Ja. Kleiner Hinweis nur am Rand, das fiel mir so ein. Weißt du, warum du deine Bibel mit in den Gottesdienst nehmen solltest? Froh, dass so einige machen. Wenn ich mich im Raum umschaue und die Mehrheit der Leute keine Bibel in der Hand haben, wisst ihr, was ich tun könnte? Ich könnte alles Mögliche zu einem Schriftwort hinzufügen. Und ihr würdet es nicht merken. Ich würde sagen, oder ihr würdet dann sagen, hey, wo steht das in der Bibel? Kennst du die Passage? Also dieser Vers, steht das in der Bibel? Und ich könnte sagen, ja, macht euch keine Sorgen, ey, vertraut mir einfach, ich habe das Mikrofon. Das ist gefährlich. Ihr braucht eine Überzeugung. Ihr müsst das, was ihr hört von der Schrift her, auch verstehen und auch belegen. Das ist das, was die Stadt braucht. Menschen, die die Schrift kennen und sie erklären können. Haben wir den Kontext im Blick, haben wir das verfolgt. Es wäre so wichtig, dass wir das gemeinsam sehen. Schaut nochmal zurück auf all das, was ich so im Internet gerade so mitverfolge. Du musst merken, wenn etwas nicht stimmt. Und du musst demjenigen, der dann predigt, sagen, hey, Moment, stopp. Ist das wirklich das, was Gott will und ich glauben soll? Dass du genau weißt, wie du darauf reagieren musst. Entweder mit, ja, Amen, so ist es, oder dass du sofort sagen musst, ey, auf keinen Fall, löschen. Das ist nicht so einfach. Ich bin so oft reingeflogen. Ich war ganz am Worthaus, sagt euch was? Ja, nicht so richtig. Alter Schwede, das ist nicht so einfach. Da hörst du, oh, klingt gut, klingt gut. Seid wachsam. Noch eins, was auch für uns zukünftig wichtig ist als KFB. Wir dürfen uns hier keine falschen Lehrer aufladen. Davor werden wir gewarnt. Ich möchte mit euch dann einen Schritt weitergehen. Wenn es stimmt, dass die Bibel sich selbst auslegt, worauf muss eine Gemeinde dann achten, wenn hier auch gepredigt wird? Und hier hat damals Paulus ein Problem beschrieben, das besonders in späteren Zeiten die Gemeinde beschäftigen wird. Ich habe es eben schon mal gelesen. Es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Es hat mal jemand gesagt, es kann sein, dass die Bibel dich verletzt mit ihrer Wahrheit, aber sie wird dich niemals mit einer Lüge trösten. Sie wird dich nicht immer in eine Komfortzone führen, wo es dir in den Ohren kitzelt. Das wird sie nicht tun, das hat Jesus nie gemacht. Die Gemeinde muss also darauf achten, dass die Bibel, die Heilige Schrift, nicht durch externe Quellen verfälscht, ergänzt oder neu interpretiert wird. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Und das geschieht immer dann, wenn menschliche Klugheit, Gelehrtheit, Zeitgeist oder auch gewisse Modeströmungen in der Christenheit bestimmen wollen, wie die Bibel zu verstehen ist. Und sie nicht mehr die Bibel selber reden lassen. Bibellehre besteht nicht darin, was kluge Menschen über Texte der Bibel lehren, sondern darin, was die Bibel lehrt. Und das müssen wir herausforschen und ergründen. Bibelauslegung heißt nicht, wie lege ich die Bibel aus, sondern wie legt die Bibel aus. Und das zu zeigen, das ist die Aufgabe und Dienst eines Bibellehrers und eines Pastors in der Gemeinde. Und wenn ich das nicht mehr tue, musst du mich hier wegholen. Jeden anderen aber auch. Also achte darauf, wen ihr in das Amt eines Ältesten setzt und wenn irgendwann mal die Zeit reif ist, welchen Pastor ihr eines Tages hier haben wollt, suchen wir gemeinsam einen Pastor, der im Text bleibt und der die Bibel mit der Bibel auslegt. Das ist das oberste Kriterium. Wie sagt Paulus, viele wollen die heilsame Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Seid wachsam. Ich glaube, wir sind in der Zeit, zwar immer gefährlich, aber sehr prägnant durch die ganzen Einflüsse im Internet. Ich habe das gemerkt letztens, was ich auch gesagt habe mit Awakening Europe. Einige predigen am liebsten über Heilung und Prophetie, auch über die Endzeit. Also jeder hat so seine Steckenpferde und permanent kriegt die Gemeinde dieses Steckenpferd, so eine Vision und dies und das. Und nicht mehr das, was die Schrift lehrt. Dustin Bench nochmal hat gesagt, die Schrift weist niemand an, Folgendes zu tun. Verweise deine Krankheit. Vertreibe deine Probleme. Sprich in deine Prüfung hinein. Beanspruche den Erfolg. Fordere Gott auf irgendetwas auf zu tun. Gott ist nicht unser Flaschengeist und der Heilige Geist ist nicht unsere Marionette. Und so sollen, wollen und müssen wir die ganze Schrift immer wieder verstehen und studieren, weil in ihr und nur in ihr sich Gott festlegt. Was die Schrift sagt, sollen und können wir glauben. Warum? Das ist mein zweiter Gedanke für heute. Und mir ist vor allen Dingen der Satz da hinten nochmal so wichtig geworden in der Vorbereitung. Die Schrift bezeugt Gottes Wahrheit. Unser Gott lügt nicht. In einem Weltsystem, wo Lüge zum System gehört, der Vater der Lüge, der Gott dieser Welt, ist ein Lügner von Anfang an. Unser Gott lügt nicht. Und er hat seine Wahrheit uns schriftlich mitgegeben. Also es besteht wirklich ein Unterschied zwischen an Gott glauben und Gott glauben. Das ist ein Unterschied. Und darauf hat Jesus nach seiner Auferstehung zum Beispiel seine Jünger, seine Lernenden hingewiesen. Ich wollte euch das mal hier nochmal in Erinnerung rufen. Und er sprach zu ihm, o ihr Unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Und das ist ein Sammelbegriff fürs Alte Testament, also Mose, Propheten, Schriften. Das ganze Alte Testament hat er ihnen erklärt, was ihn betraf. Altes Testament ist Vorbereitung auf den Messias. Er erklärt ihnen alles, was ihn betraf, anhand der Schrift. Und was war das Problem der Jünger? Ihr träges Herz, an alles zu glauben, was geschrieben wurde. Gott hat sich festgelegt und Gott hält, was er verspricht. Und darauf hat Jesus seine Jünger hingewiesen. Es ist eingetroffen. Und auch diese Aussage, dass Gott unmöglich lügen kann, gründet auf einer biblischen Aussage seiner unveränderlichen Natur. Titus 1,2, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. All das hat er getan. Weil Gott Wahrheit ist und seine Versprechen zuverlässig, was den Glaubenden Sicherheit, Hoffnung und Ermutigung gibt. Gott lügt nicht. Es bleibt, wie gesagt, dass Gott den rechtfertigt, der glaubt, im AT wie im NT, aufgrund dessen, was der Sohn vollbracht hat. Nun, im Gegensatz zum Menschen ändert Gott seine Meinung nicht. Das ist so wichtig, was hier heute vielleicht so an euch vorbeirauscht. Was er sagt, was er uns schriftlich hinterlassen hat, er ändert nichts daran. Gott ist kein Mensch im Gegensatz zu Menschen, die lügen oder Versprechen brechen. Gottes Wort steht fest, 4. Mose 23, 19. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch ein Menschensohn, dass er bereue. Sollte er sprechen und es nicht tun und reden und es nicht aufrechterhalten, das ist eine Beschreibung des Wesens Gottes. Lügen ist Sünde und weil Gott heilig ist, ist es ihm unmöglich zu lügen. Er ist unveränderlich. Und wieder kann ich nur sagen, natürlich wisst ihr das alles. Das ist nichts Neues. Aber begeistert es dich, wie dein Gott ist. Es hat eine tragende Bedeutung für unser Leben im Hier und Jetzt. Und ich hoffe jetzt, das ist auch nicht neu für euch. Auch wenn wir mehr Offenbarung haben als die Menschen im Alten Testament. Für uns steht auch noch einiges aus, oder? Es ist noch nicht alles erfüllt. Auch für uns nicht. Im Anfang kommt Jesus wirklich wieder. Ändert er nicht doch noch seine Meinung und wir müssen noch ins Gericht? Wird er eines Tages tatsächlich kommen, um auf der Erde eine gerechte Regierung aufzubauen, Frieden unter den Nationen herzustellen? Oder könnte er aufgrund dieser unfassbaren Rebellion, die hier stattfindet, sich doch noch anders entscheiden? Ja, wissen tun wir es nicht. Warum? Weil Gott nicht lügt. Ja, aber erlebt haben wir es doch noch nicht, oder? Werden wir wirklich von den Toten auferstehen? Oder ändert er doch noch seine Meinung? Könnte er sich es noch anders überlegen? Paulus sagt, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen, gerade im Blick auf diese Frage. Ja, wir haben es noch nicht erlebt, aber wir wandeln im Glauben. Warum? Weil Gott nicht lügt. Also so gesehen leben auch wir im Glauben wie die im Alten Testament. Wir sehen auch noch nicht alles. Wir wissen auch noch nicht alles. Was macht uns so sicher, dass alles so kommt, wie in der Bibel beschrieben? Gott lügt nicht. Und er verändert nicht seine Meinung. Und so möchte ich mit dem dritten Punkt abschließen, der uns nochmal persönlich als Gemeinde betrifft. Wir wollen in dieser Serie wirklich auch klären, was wir als Gemeinde sind und was wir glauben und wie wir dann gemeinsam weitergehen. Das ist wichtig. Ich glaube gar nicht, wie wichtig mir das ist, auch aufgrund von verschiedenen Erfahrungen. Reformierte Gemeinde zu sein, heißt, Gottes Wort zu vertrauen. Das ist der Kern. Wir müssen verstehen, dass die Reformatoren damals nicht herumgegangen sind und gesagt haben, hey, wir brauchen reformierte Theologie. Überhaupt nicht ihr Anliegen. Der Gedanke war nicht, reformiert zu sein, sondern sie wollten was sein? Biblisch. Noch was anderes, was wir für uns klar haben müssen, ist, dass Menschen sehr oft denken, dass es in der Reformation um die Lehre der göttlichen Erwählung ging. Darum ging es nicht. Ja, wir diskutieren uns hier oft im Kreis. Es wird auch noch ein Thema. Ich deute schon mal an. Aber das war nicht das Wichtige in der Reformation. Das Wichtige war sola scriptura, allein die Schrift. Unser Gott lügt nicht. Und was er hier sagt, ist was anderes, was ich in der Kirchenpraxis sehe. Das hat Luther bewegt. In der Reformation ging es um sola scriptura. Es ging um die Bibel, allein um die Bibel, von der aus dann die anderen solas abgeleitet wurden. So war der Weg. Aber der ganze Gedanke war, die Bibel ist ausreichend. Sie allein genügt. Und das war ein Gegensatz und entgegensetzt zu dem, was die katholische Kirche gesagt hat. Sie hat gesagt, die Schrift plus Tradition. Plus Überlieferung. Und die Reformatoren sagten, nee, sola scriptura, die Bibel allein genügt. Das ist der Kern dieser Gemeinde. Was wir hier als reformierte Gemeinde nicht wollen, ist zu versuchen, Menschen zu Reformierten zu machen. Was soll das? Wir versuchen nur, die Bibel zu lernen. Nicht mehr. Und alles andere ist Gottes Werk. Und dabei ist noch etwas weiteres wichtig. Wenn wir uns selbst als reformiert bezeichnen, das ist jetzt mein Abschluss, Das steht auch auf unserer Homepage. Wir sind eine reformierte Gemeinde. Leute, was bedeutet das? Meint es, dass wir jetzt an die souveräne göttliche Erwählung glauben? Oder mal so gefragt, sind wir nur reformiert in unserer Soteriologie? In der Lehre vom Heil? Oder aber, bist du und ich auch reformiert in unserem Gebetsleben? Bist du reformiert in der Art und Weise, wie du deine Frau behandelst? Bist du reformiert in der Erziehung deiner Kinder? Bist du reformiert in dem Wissen, dass du, wenn du Kinder hast, einen Lehrauftrag an die Kinder von Gott bekommen hast? Bist du reformiert, wie du über Gemeinde denkst? Also wenn ich das so frage, dann möchte ich das als Synonym verstehen für die Frage, bist du biblisch in deiner Lehre über das Heil? Bist du biblisch in der Art, wie du deine Familie führst? Bist du biblisch in der Art, wie du über die Gemeinde denkst, wie du betest und so weiter? Was ich uns sagen will, ist dies, reformiert zu sein meint nicht, eine Lehre herauszupicken, die ein bisschen Intellekt verlangt und mit der man dann um sich wirft gegen andere Menschen, als hätten sie nicht den Intellekt, den wir haben. Das ist doch überhaupt nicht das Anliegen. Unmöglich. Reformiert zu sein bedeutet, dass du versuchst, biblisch zu leben. Du strengst dich an und kämpfst auch darum, in Übereinstimmung zu leben mit jedem Aspekt deines Lebens, mit sola scriptura. Was die Schrift sagt, glaube ich und werde ich tun. Das ist es, was es bedeutet, reformiert zu sein. Das ist es, was es bedeutet, zu glauben. Also wenn uns andere fragen, was es bedeutet, zu einer reformierten Gemeinde zu gehören, vielleicht zu unserer, solltest du, anstatt sofort auf eine bestimmte Lehre der Soteriologie einzugehen, da solltest du betonen, was? Sola Scriptura. Allein die Schrift ist uns wichtig. Wir wollen Gott beim Wort nehmen. Und die Lehre der Soteriologie fließt heraus aus der Lehre von Sola Scriptura. Das beschäftigt uns an den 14 Tagen. Wird ein heißer Tanz, freue mich drauf. Aber zuallererst nochmal, Gott beim Wort nehmen bedeutet, dass ich demütig, aber dennoch leidenschaftlich eifrig danach suche, was die Schrift sagt und mit jedem Aspekt meines Lebens in Übereinstimmung bringen will mit der Schrift. Aber das ist, was bedeutet, reformiert zu sein. Das ist, was die Schrift sagt, zu glauben, uns nach ihr auszurichten und zu leben. Jesus, war wieder viel. Aber wir brauchen deine Worte. Von den anderen Worten können wir nicht mehr leben. Es ist so viel Chaos in unserem Leben, um uns herum, in der Kirchenlandschaft. Wir beten einfach, dass du als der gute Hirte uns durch dein Wort leitest. Und uns zeigst, was wir glauben sollen und wo wir Stopp sagen müssen. Lehre uns als Gemeinde, führe uns weiter, um deines herrlichen Namens willen.